Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
70 Jahre Grundgesetz. Eigentum verpflichtet. Ein Hörbild über einen löblichen Verfassungsgrundsatz von Florian Felix Wey.
Ein Krieg ist vorbei. 1918. Ein großer. Vieles wurde zerstört, viele sind tot. Die Kriegsherren müssen gehen. Die Verhältnisse geraten ins Taumeln. Ein Epigramm drückt Hoffnung auf eine gelungene Zukunft aus.
Eigentum verpflichtet.
Eigentum verpflichtet.
Sein Gebrauch soll zugleich Dienst sein für das gemeine Beste.
Ein noch größerer Krieg ist aus, 1945, mit noch mehr Toten, noch mehr Zerstörung. Ein totaler Krieg. Die Kriegsherren werden gehängt. Die Gesellschaft sucht nach Ursachen und Lösungen.
Ich möchte für die CDU gerne den Akzent darauf zu legen suchen, dass ich sage, Eingriffe in die Eigentumsform von Unternehmungen scheinen mir da am Platze zu sein, wo privatwirtschaftliche Betriebe Monopolstellung auf dem Markt haben.
Man besinnt sich des Epigramms aus der Zeit der ersten Läuterung. Buchstabe um Buchstabe wird es zerlegt, analysiert, neu zusammengesetzt, bis es nicht mehr lyrisch klingt, sondern wie eine starke, hoffnungsvolle Weisung. Oder etwa nicht?
Eigentum verrichtet.
Eigentum verrichtet.
Eigentum vernichtet.
Eigentum vernichtet.
Eigentum verdichtet.
Eigentum verdichtet.
Eigentum verzichtet.
Eigentum verzichtet.
Eigentum verpflichtet.
Eigentum verpflichtet.
Und das ist die Logik von Zinsheimer.
Artikel 14 Absatz 2 Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland von 1949.
Hugo Zinsheimer war der Sohn eines jüdischen Fabrikanten. Er hat ganz wesentliche Teile der Weimarer Reichsverfassung geschrieben. Und sein Schüler Carlo Schmidt, der bei ihm eine Doktorarbeit 1924 geschrieben hat, der gilt ja als einen der Väter des Grundgesetzes.
Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen.
Leicht abgewandelt bringt der Staatsrechtler Carlo Schmidt als einer der SPD-Vertreter im Parlamentarischen Rat Hugo Sinsheimers Eigentumsethik aus der Weimarer Verfassung ins Grundgesetz ein. Es ist eine Ethik, die von der sozialen Schieflage zwischen Fabrikeigentümern und besitzlosen Arbeitern her denkt.
Nämlich der Fabrikherr hat eine Verantwortung für all die, die in seiner Fabrik arbeiten. Und deshalb ist es voll in seiner Logik, dass ich das Eigentum zwar gewährleiste, also er war nicht für den Kommunismus, er war Sozialdemokrat, aber es gibt eine Verantwortung und diese Verantwortungsethik, die ist zum einen jüdisch, zum anderen Neukantianismus und das ist auch die Möglichkeit, wie ich letztendlich eine soziale Marktwirtschaft hinbekomme und dass die verschiedenen Parteien sich friedlich darüber streiten und dann einigen, welche Regeln gelten sollen.
Hat man Anspruch auf Gratisurlaub auf den Yachten der Superreichen?
Kann ich mal ein bisschen nachdenken?
Ja, natürlich. Kein Problem.
Darf man Wohnungsunternehmen enteignen?
Müssen Privatgärten für öffentliche Picknicks geöffnet werden?
Hat man alte Häuser zu erhalten, nur weil andere sie schön finden?
Fragen. Fragen, zu denen ein Grundgesetzartikel voller sprachlicher Prägnanz doch mangelnder juristischer Präzision anregt. Fragen, die albern wirken, unsinnig, überzogen.
Sollen IT-Giganten ihre Datensätze allen zur Verfügung stellen?
Darf man Obst von Alleebäumen ernten?
Verpflichtet Eigentum zur Reparatur?
Wozu verpflichtet Eigentum, wenn Eigentum verpflichtet? Wen verpflichtet es? Wie lange? Warum? Die Erwiderungen auf solche Fragen lassen eine Verantwortungsmelodie erklingen. Hat man nun Anspruch auf Yachturlaub bei den Superreichen?
Wer kommt denn auf so eine Idee?
Ich glaube, diese Yachten der Superreichen sollte es eigentlich überhaupt gar nicht geben. Das ist das Problem. Dann würde sich die Frage nicht stellen.
Wenn man nun die AIDA-Kreuzfahrerinnen und Kreuzfahrer alle auf die Yachten der Reichen in Nizza verteilen würde, es wäre interessant.
Wie kommen die Leute auf diese Yacht? Wie wird das organisiert? Ganz praktisch, wer wann welche Kabine hat. Ich sehe ein gewisses Problempotenzial.
Also hat man Anspruch, hat man nicht, aber könnte man Anspruch haben? Also das hat natürlich so eine Geschichte wie Sturm auf dem Palast und ich setze mich auf dein Sofa. Boah, das ist natürlich charmant. Aber ich glaube, die Yachten würden einfach wegsegeln. Das würde sich gar nicht realisieren. Aber es hat einen Charme.
Um ehrlich zu sein, reizt es mich jetzt nicht so richtig. Ich würde lieber irgendwo aufs Land fahren, als auf einer Yacht zu sein.
Ein Student der europäischen Politik.
Jonathan Jacobs, Berlin und Leiden.
Ein Ex-Bundestagsabgeordneter und ehemaliger Kämmerer der Stadt Frankfurt.
Da ist ja viel in Bewegung.
Tom Königs, Berlin.
Eine Professorin für Politikwissenschaft an der TU München.
Sie kennen wahrscheinlich die Känguru-Chroniken.
Lisa Herzog.
Und
eine Anthropologin.
Ja.
Petra Beck, Berlin.
Und andere stellen sich diesen verwirrenden Fragen. Denn überschreitet eine Verfassung die Schwelle zum Greisenalter, darf man ihrem einstigen jugendlichen Überschwang nachspüren, ihren Träumen, luftigen Versprechungen, utopischen Sehnsüchten, aber auch ihrer unerbittlichen Forderung nach guter Lebensführung.
Der Sache nach handelt es sich bei der verfassungsrechtlichen Normierung der Gemeinwohlpflichtigkeit um eine allgemeine Grundrechtserwartung, um einen ethischen Appell.
Schreiben Otto Depenheuer und Judith Fröse im juristischen Kommentar zu Artikel 14 Grundgesetz. Er ist fast 200 Seiten lang, was die Bedeutung des Artikels unterstreicht.
Adressat der Verfassungserwartung ist der Grundrechtsträger selbst.
Also der Mensch, der Bürger, wir alle.
Allerdings beinhaltet Artikel 14 Absatz 2 nur einen moralischen Appell, begründet ethische, aber keine unmittelbar positivrechtlich wirkenden Pflichten.
Ich ahne so langsam, worauf diese Sendung hinaus will.
Die Norm beinhaltet schon deswegen keine Anweisung für das konkrete Verhalten des Eigentümers.
Niemand weiß, worauf die Verfassungsväter und Mütter den Eigentümer verpflichten wollten.
Weil es an jener Konkretheit ohne Gesetz notwendig und unüberbrückbar fehlt.
Die Verfassung selbst liefert kein Ausführungsgesetz mit Handlungsanweisungen, sondern ist eine übergeordnete Normensammlung. Sprich, Artikel 14 erklärt nicht, was er von uns will. Was könnte er wollen?
Zum 430. Mal den Flohwalzer zu hören, das ist eine Zumutung ganz eigener Art.
Sie kaufen ein Piano, hören aber nach einem Jahr bereits wieder auf zu spielen. Ein talentiertes Kind aus der Nachbarschaft hat kein eigenes Instrument. Muss es bei Ihnen üben dürfen?
Ja, auf jeden Fall.
Selbstverständlich nicht.
Ich bin ein Mensch, der sehr gerne teilt und leiht.
Ich kann nachdenken, ob ich mit den Eltern Deal machen. Wenn mir es gut geht und ich dadurch in der Wohnung mehr Platz habe, kann ich sogar nachdenken, ob ich das verschenke. Aber selbstverständlich gibt es kein Anrecht, da zu mir zu kommen, mein Instrument zu nutzen.
Ich könnte mir vorstellen, und ich mag auch Kinder, dass dieses Nachbarkind bei mir vorbeikommt und übt, wenn ich nicht zu Hause bin.
Es macht wirklich keinen Sinn, dass sie, also natürlich hat nicht jeder ein Klavier, aber dass jeder Haushalt eine Leiter hat, eine Bohrmaschine, dass so viel brach liegt, aber auch so viel Dinge produziert werden, die so wenig Nutzungszeit haben.
Ein Pfarrer und ehemaliger Wirtschaftsprüfer bei PricewaterhouseCoopers findet in solchen Fragen Halt im Grundsätzlichen.
In letzter Konsequenz würde ich sagen, ist uns alles, was wir haben, geschenkt. Wir können mit dem Geschenk natürlich arbeiten und da gibt es auch ganz tolle biblische Geschichten, die uns Mut machen, das eben auch so gut wie möglich zu machen.
Viktor Weber, Berlin.
Aber letzten Endes muss man doch sagen, dass wir nicht Eigentümer im ganz strengen Sinn sind.
Ein Professor für Informatik wird dagegen sofort konkret.
Was heißt das in meinem Kontext?
Christoph Meinl, Potsdam.
Doch es geht hier nicht um Namen, es geht um Stellungnahmen aus dem Munde von Grundrechtsträgern mit all ihren Besitztümern.
Ich hab eine Loge im Theater, ich hab auch ein Opernglas, ich hab Equipagen und Pferde. Meine Mittel erlauben mir das.
Müssen welke Salatköpfe in Supermärkten verschenkt werden?
Okay, völlig unerwartetes Thema.
Sie können verschenkt werden. Wenn jemand damit satt wird, klar, klar. Warum sollen sie zerstört werden?
Also das ist eine Frage auch der Hygiene. Und da ist es halt unklar, ob man da dieses Verfallene dann rausgibt und noch glaubt, dabei eine gute Tat zu tun.
Ich finde auch solche Bewegungen, die versuchen, das auch ein bisschen jenseits der gängigen Legalität zu organisieren, vernünftig. Da entwickeln sich dann auch ganz witzige Zusammenarbeiten, dass also die, die das wegschmeißen müssen, plötzlich ein milderes Verhältnis zu denen, die das dann sich aneignen, finden. Und da gibt es viele, viele Formen von Sozialisierung, die ich durchaus gut finde.
Warum sollen arme Leute schlechten Salat essen müssen?
Heraus aus der Gruppe tritt Abraham de Wolf, Rechtsanwalt, Sprecher des Arbeitskreises jüdischer Sozialdemokraten und Kenner von Leben und Werk Hugo Sinzheimers. Jenes Mannes, der mit Eigentum verpflichtet das Herzstück des deutschen Verfassungspatriotismus schuf.
Besitz ist die tatsächliche Herrschaft. Also ich habe diesen Stuhl, ich sitze drauf, ich übe die Herrschaft über diesen Stuhl aus.
Wie jedem Juristen ist Abraham de Wolf der Unterschied zwischen Eigentum und Besitz in Fleisch und Blut übergegangen. Kurzfristig im Alltag scheint der Besitz das Wichtige, langfristig im Leben das Eigentum. Ein stolzer Besitzer von irgendwas zu werden, macht nicht frei, nur Eigentum tut das. In einem Gasthof, wo der Wirt Eigentümer des Stuhles bleibt, mögen sich im Laufe eines Tages viele Besitzer, Besatzer, Besetzer den Stuhl aneignen. Dies bleibt die Herrschaft des Moments, eine Zugriffsmöglichkeit ohne anhaltende Folgen.
Ein Epigramm von Georg Philipp Friedrich von Hardenberg, alias Novalis, Dichter.
Die Natur ist Feindin ewiger Besitzungen. Sie zerstört nach festen Gesetzen alle Zeichen des Eigentums. Das Eigentumsrecht erlischt zu bestimmten Zeiten.
Zurück zu unserem Beispiel. Einem ungehobelten Besucher darf der Gastwirt sogar den Stuhl unterm Hintern wegziehen. Unhöflich wäre das gewiss, dennoch erlaubt. Gemäß dem berühmtesten Paragraphen im bürgerlichen Gesetzbuch, BGB, Paragraph 903.
Der Eigentümer einer Sache kann, soweit nicht das Gesetz oder Rechte Dritter entgegenstehen, mit der Sache nach Belieben verfahren und andere von jeder Einwirkung ausschließen.
Ein Eigentümer hat, kann, darf. Der Nicht-Eigentümer bittet, bettelt, zahlt. Diesen Umstand hat der Schweizer Rechtswissenschaftler Peter Noll einst die exakte Definition des nihilistischen Eigentums gescholten und erklärte dazu:
Ich kann eine Villa am Zürichsee, eine in der Toskana, eine weitere in Kalifornien und so weiter haben, daneben noch viele leerstehende Häuser in manchen Städten. Ich benütze keine der Villen oder keines der Häuser. Ich habe nichts davon. Aber ich kann wenigstens allen anderen verbieten, etwas davon zu haben.
Und noch ein Epigramm von Peter Glaser, Aphoristiker.
Kunst, jedem das Meine. Politik, jedem das Unsere. Wirtschaft, mir das Deine.
Das Eigentum scheint ein raumgreifender Despot zu sein. Kritik daran regte sich allerdings schon nach der juristischen Festschreibung seines Wesens im bürgerlichen Gesetzbuch, kurz BGB.
Eigentum. Verpflichtet.
In der ersten größeren Untersuchung zum Eigentumsbegriff des BGB schrieb Sigmund Schlossmann bereits 1903: Nie und nirgends hat es gegeben, noch gibt es ein unbeschränktes Recht. Paragraph 903 BGB scheine einem Denkfehler zu entstammen.
BGB ist schon eine schöne Sache. Also im Vergleich zu einem Rechtssystem anderer Länder haben wir hier ein sehr systematisches Regelwerk. Es ist ein Schatz, aber es hat seine Begrenzungen, weil es zu stark von der Kapitallogik getrieben wurde. Also Sie wissen ja, die SPD hat dem BGB nicht zugestimmt. Die hat dagegen gestimmt. Warum? Weil es Arbeitsrecht gefehlt hat. Das heißt, die Eingrenzung des Rechts des Eigentümers, worum es ja geht, Eigentum verpflichtet.
Eigentum verpflichtet.
Das von Abraham de Wolf erwähnte Arbeitsrecht war Hugo Sinzheimers größter Wurf. Rechtsdogmatisch liegt ihm eine Revolution zugrunde, dass nämlich zwischen Arbeitern und Fabrikbesitzern niemals Vertragsfreiheit herrschen kann, weil beide keine ebenbürtigen Partner sind. Der eine braucht den Vertrag, also die Anstellung, die ihm seine Existenz sichert, viel mehr als der andere. Er ist abhängig.
Diese Abhängigkeit, das war immer das Thema von Hugo Sinzheimer, der sagte, es gibt keine Vertragsfreiheit, weil es diese soziale Abhängigkeit gibt. Das Recht muss also eingreifen. Und das nennt sich Arbeitsrecht.
Es wurde in der Weimarer Republik erstmals eingeführt, ganz im Sinne der sogenannten Sinzheimer Paragraphen in der Verfassung, zu denen auch Eigentum verpflichtet gehörte. Sie alle stellten soziale Ausgewogenheit in den Mittelpunkt und folgten damit dem Verdikt Hugo Sinzheimers.
Die Ordnung des Wirtschaftslebens muss den Grundsätzen der Gerechtigkeit mit dem Ziel der Gewährleistung eines menschenwürdigen Daseins für alle entsprechen.
Also das ist wirklich ein Schlüsselbegriff. Vertragsfreiheit zu Eigentum verpflichtet. Und das ist eben das Sinsheimer. Da stand er und genau da hat er argumentiert. Also die Logik hat er genial erfasst und das spiegelt sich in der Verfassung wider. Also erstens muss man ein bisschen abwägen, ist ja klar. Aber man kann nicht das Soziale grundsätzlich ablehnen mit dem Argument Vertragsfreiheit.
Meins oder deins, so geht es alle Tage. Meins oder deins, was für eine doofe Frage. Was müssen wir uns keilen?
Wir könnten doch auch teilen, dass jeder immer das bekommt,
was er gerade braucht.
Wenn ich Sie richtig verstanden habe, sind Sie der Meinung, AEG und Siemens müssten ebenfalls enteignet werden, ja?
Jawohl, diese Frage ist eindeutig.
Natürlich müssen wir beobachten, die Allgemeinheit ist dem Wohl des Kapitals verpflichtet und nicht umgekehrt, wie es im Grundgesetz steht.
Das Grundgesetz gibt keinen materiellen Begriff des Allgemeinwohls vor.
Grundgesetzkommentar von Diepenheuer und Fröse.
Deshalb fordern wir die Enteignung von profitorientierten Wohnungsunternehmen zugunsten gemeinwohlorientierter Lösungen.
Darf man Wohnungsunternehmen enteignen?
Das deutsche Mietrecht gibt den Mietern Rechte, die im Ausland in vielen Ländern vollkommen undenkbar wären und die eigentlich fast schon so in Richtung von Eigentum gehen, weil man zum Beispiel nicht einfach ohne Grund rausgeworfen werden kann.
Eigentlich sind ja die Bürger zuvor schon enteignet worden.
Die Enteignung von Wohnungsgesellschaften ist denkbar unwirtschaftlich und damit schädlich.
Also wenn man Wohnungen verkauft an den großen Investor für 7.000 Euro, nicht pro Quadratmeter, sondern pro Wohnung, dann ist ja da schon was gelaufen, was quasi die Bürger enteignet.
Wenn man wohnungswirtschaftlich etwas bewirken will, muss man sich überlegen, ob man am Ende mehr Wohnungen hat oder nicht.
Also jetzt hier an irgendwelchen Eigentumsrechten etwas zu ändern, sehe ich überhaupt gar keine Entlastung des Wohnungsmarkts, die dringend erforderlich ist, um hier ein tiefes gesellschaftliches Problem zu lösen.
Aber sich gerade im Zusammenhang mit dem Wohnungsmarkt zu überlegen, wo die Sozialpflichtigkeit des Eigentums eigentlich liegt, das finde ich richtig.
Insofern ist das Theater fürs Publikum.
Wenn Eigentum verpflichtet, so entpflichtet die Enteignung den ungeeigneten Eigner, der als Nichteigner Eigentumspflichten nicht mehr nachkommen kann. Insofern steckt in Artikel 14 mit seinen zwei Kernaussagen:
Eigentum verpflichtet. Eine Enteignung ist nur zum Wohle der Allgemeinheit zulässig.
Insofern steckt in dieser Doppelformulierung ein Selbstwiderspruch. Tut die Gesellschaft das eine, enteignen, entzieht sie ihrer anderen Forderung die Grundlage. In einem völlig enteigneten Gemeinwesen stieße die Sozialpflichtigkeit des Eigentums in vollkommene Leere. Wer kümmert sich dann um alles?
Ein Epigramm von Adam Smith, Moralphilosoph.
Jemand, der kein Eigentum erwerben kann, kann auch kein anderes Interesse haben, als möglichst viel zu essen und so wenig wie möglich zu arbeiten.
Es folgt eine diabolische Versuchung.
Wenn Sie ein Unternehmen enteignen dürften, welches wäre es dann?
Der erste Gedanke, der mir da kommt, wäre Facebook.
Da gäbe es viele.
Darf ich wirklich nur eines sagen?
Wenn ich die Macht hätte, ein Unternehmen zu enteignen, die Macht möchte ich natürlich nicht haben. Aber wenn ich es hätte, dann vielleicht Apple.
Alle Autokonzerne? Ich weiß nicht. Nein.
Ein Unternehmen, was ganz offensichtlich ethischen Mindeststandards nicht entspricht, da könnte man wirklich drüber nachdenken, diesen ganz krassen Schritt zu gehen.
Ihre Praktiken führen dazu, dass ich meine Produkte jede 2 oder 5 Jahre ersetzen muss. Und eigentlich will ich, dass Sie Ihre Eigentumspflichten etwas genauer wahrnehmen und mir Produkte zur Verfügung stellen, die länger halten und die ökologisch sinnvoller zu verwenden sind. Und ich finde, also ich habe noch nie so ein Unternehmen zum Teufel gewünscht wie Apple.
Weil dieser Konzern, wie andere Elektronikhersteller auch, tadellos funktionierende Altgeräte mittels neuer Software entwertet und unbrauchbar macht.
Ist das überhaupt Eigentum, wenn es nicht vollständig kontrollieren kann?
Eigentum beeinträchtigt.
Zweiter Anlauf, die diabolische Versuchung im Gewande einer marxistischen Provokation.
Eigentum beeinträchtigt. Seine Last sollte auf vielen Schultern verteilt werden.
Ja, das wünschen sich natürlich alle, ne?
Ja, nicht, weil es beeinträchtigt, sondern weil auch das Grundgesetz und noch mehr die universelle Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen ja die Gleichheit betont. Wir sind alle gleich geboren und gleich an Rechten. Und die Gleichheit wird ja durch das Eigentum des einen erstmal etwas gestört.
Meine Uhr, weiß ich nicht, wie wir das mit vielen Schultern hinkriegen sollen. Ich würde nämlich gerne zu jeder Tag- und Nachtzeit, wenn immer ich die Zeit wissen möchte, auf die Uhr schauen.
Wenn man Eigentum hat, dann denkt man vielleicht auch drüber nach, über Leute, die nicht dieses Eigentum haben und wie man dieses Eigentum vielleicht denen zur Verfügung stellen kann. Ich finde, Eigentum als solches ist eine gute Sache, nicht eine, die grundsätzlich negativ besetzt sein sollte.
Alle 3 Jahre sollst du aussondern den ganzen 10. vom Ertrag dieses Jahres und sollst ihn hinterlegen in deiner Stadt.
Die ganze Bibel ist ja eine Einschränkung von Macht und von Eigentum. Ohne Macht abzuschaffen und ohne Eigentum abzuschaffen, weil das ist unrealistisch. Die Welt ist die Welt.
Die Bibel kommt nicht zufällig ins Spiel. Genauer ihr jüdischer Teil, das Alte Testament. Unser löblicher Verfassungssatz, Eigentum verpflichtet, ist tief in der jüdischen Eigentumsethik verankert. Zum Beispiel hier.
So soll kommen der Levit.
Leviten besaßen als einziger der 12 Stämme Israels kein Land und keinen Boden.
Und der Fremdling und die Waise und die Witwe, die in deiner Stadt leben, und sollen essen und sich sättigen, auf dass dich der Herr, dein Gott, segne in allen Werken deiner Hand, die du tust.
5. Buch Mose. Ein Epigramm von Menachem Mendel von Kotzk, Rabbiner.
Kümmere dich um deine eigene Seele und um den Körper deines Nächsten, nicht um deinen eigenen Körper und die Seele eines anderen.
Auch die alttestamentarischen Jubeljahre, alle 5 Jahrzehnte, verfolgten ein radikales Konzept. Grundstücksübertragungen wurden rückgängig gemacht, Schuldsklaven entlassen. Man kann nur spekulieren, wozu diese Vorschrift diente. Möglicherweise wollte sie der Versteinerung der Gesellschaft wehren, wie sie durch verhärtete Eigentumsverhältnisse entsteht.
Das bringt mich auf ein ganz spannendes Detail im Alten Testament. Da gibt es nämlich kein Verb für haben und besitzen, sondern Gegenstände werden den Besitzern zugeordnet durch eine Präposition, durch lo, was bedeutet für ihn oder für sie. Also ein Gegenstand ist dann quasi für jemanden gedacht oder jemanden zugeordnet. Dieser Besitzanspruch ist vom Gegenstand her gedacht.
Perspektivwechsel. Eigentum auferlegt den Menschen untereinander Verbindlichkeiten. So viel scheint festzustehen. Doch existiert auch eine Pflicht der Sache selbst gegenüber?
Verpflichtet Eigentum zur Reparatur? Wenn ja, ab welchem Neupreis des defekten Geräts?
Darf man einen kaputten mechanischen Dosenöffner für 3,80 Euro wegwerfen, einen elektrischen für 22,90 Euro nicht?
Ich glaube nicht, dass ich da eine generelle Regel auch noch mit Zahl angeben könnte.
Ich weiß nicht, ob der Neupreis des Geräts das Entscheidende ist. Es ist vielleicht eher sowas wie, welcher Aufwand wird betrieben, um das Produkt herzustellen. Wie viele seltene Erden sind da drin? Wie viele Giftstoffe sind darin enthalten? Was müsste quasi nochmal hergestellt werden, wenn ich das nicht repariere?
Diese Wegwerfmentalität, die man oft sieht, hat einfach unglaubliche negative Auswirkungen auf die Umwelt, auch auf Menschen in anderen Ländern, oft wenn dann da zum Beispiel Elektroschrott landet.
Ein Eisschrank, nur weil er immer noch brummt und kühlt, so lange zu halten, bis er der Hauptstromkonsument in der Wohnung ist, das ist meines Erachtens nicht notwendig.
In dem Sinne fände ich es wünschenswert, wenn die sozialen Normen sich stärker hin zu Reparatur statt Wegwerfen verschieben würden. Aber was sich davon wirklich rechtlich durchsetzen ließe, das ist nochmal eine andere Frage. Man müsste sich dann auch die Frage stellen, wer wird denn da eigentlich verpflichtet, die Eigentümer oder die Hersteller?
Ja, der Staat hat auf jeden Fall eine Verpflichtung, durch dieses Grundgesetz dafür zu sorgen, dass mit Eigentum, mit Objekten verantwortungsvoll und gut, ja, dass sie gut behandelt werden. Und ich finde, die Reparatur, oder das wäre ein Zeichen dafür, dass man dieses Gesetz respektiert, wenn man Firmen dafür belohnen würde, ein höheres Reparaturangebot zu haben.
Also die Dinge, die uns gehören, verpflichten uns zur Sorge. Und an der Stelle, wo die kaputt gehen, verpflichten sie uns in Zeiten wie diesen umso mehr zur Sorge, wenn man einfach um Produktionsbedingungen und Herstellungsbedingungen und Ressourcen weiß.
Eine Firma, an der sie Aktien halten, bedient sich übler Produktionsmethoden in Asien. Müssen Sie persönlich dem Management und dem Aufsichtsrat Druck machen, damit das abgestellt wird?
Ja klar, die Aktionäre müssen Druck machen. Das ist der einzige Druck, den das Management auch wirklich ernst nimmt.
Wenn ich Aktionär bin, und ich selbst bin auch Aktionär, dann habe ich eine Verantwortung, würde ich sagen, tatsächlich für das Unternehmen?
Nein, weil man ja persönlich auch nicht irgendwie die Gewalt hat, das durchzusetzen.
In der Frage schwingt etwas mit, was viele Dinge im politischen Bereich, auch im wirtschaftlichen Bereich problematisch macht. Viele Sachfragen werden sofort mit einer moralischen Wertung verbunden. Und das erstickt Diskussion und Nachdenken, weil nämlich, wenn die Wertung gut ist, dann ist aller Gedanke nach alternativen Lösungen immer moralisch automatisch schlecht. Und dann können wir uns nicht mehr inhaltlich unterhalten, können nicht mehr den Lösungsraum öffnen und gucken, ob es nicht dann doch einen Weg gibt, der sich bisher nach den Überlegungen ausschließt.
Das ist ein typisches Problem kollektiven Handelns. Es ist sehr schwer zu sagen, jeder einzelne Aktionär solle das tun, aber wenn es eben niemand macht, dann gibt es Verantwortungsdiffusion.
Verantwortungsdiffusion?
Und eigentlich würde man ja denken, Eigentum verpflichtet eben auch dazu, dass man sich darum kümmert, wie mit diesem Eigentum umgegangen wird.
Die Verantwortungsdiffusion lässt sich auch aus einer anderen Perspektive beleuchten, einer, die nicht nur den eher exklusiven Kreis von Aktienbesitzern betrifft. Hauptsächlich üben wir alle unsere Eigentümerrolle aus, wenn wir konsumieren. Abraham de Wolf hat sich darüber in einem Aufsatz zur jüdischen Wirtschaftsethik Gedanken gemacht.
Wir werden durch den Kauf zu Eigentümern von Textilien. Aber sind wir nicht schon Eigentümer, indem wir die Nachfrage mitbestimmen? Oder besser, haben wir nicht eine Machtposition, indem wir durch unsere Nachfrage die Spielregeln bestimmen? Macht uns unser Kaufverhalten nicht auch zu Akteuren und in jedem Fall zu Miteigentümern am großen Zusammenspiel? Der Käufer ist in der Globalisierung zum Miteigentümer geworden. Die Macht des Käuferverhaltens und seine Wünsche haben die Industrie zum Schlimmeren verändert.
Eigentum verpflichtet hat ja als Kern eine Ethik drin, nämlich ich bin mitverantwortlich für andere. Und deshalb kann ich sagen, in der Globalisierung muss ich den Weg finden, als Käufer zu sagen, wenn du eine Fabrik für Textilien hast, dann hast du folgende Kriterien zu befolgen. Das ist also das, worum es jetzt geht.
Jetzt geht es um anderes als 1949 in der Geburtsstunde von Artikel 14 Grundgesetz.
Sollten IT-Giganten ihre Datensätze allen zur Verfügung stellen?
Muss man alte Häuser erhalten, nur weil andere sie schön finden?
Müssen Privatgärten für öffentliche Picknicks geöffnet werden?
Das sehe ich überhaupt nicht ein, warum das?
Nein.
Also das fordern ja typischerweise die Leute, die keinen Privatgarten haben.
Also ich stelle mir das gerade sehr schön vor, wie in so Reihenhausidyllen in der Vorstadt Touristen vorbeifahren, aussteigen und ein Picknick machen.
Wir wollen deshalb eine Lösung, die das ermöglicht, was Pestalozzi in seinem schönen Worte zum Ausdruck bringt. Wir wollen nicht die Verstaatlichung des Menschen, sondern die Vermenschlichung des Staates.
Richtig, manche Fragen sind offen geblieben. Vielleicht muss man noch mal neu puzzeln mit den Buchstaben und Worten.
Eigentum vernichtet.
Eigentum verzichtet.
Eigentum verrichtet.
Eigentum verpflichtet.
Eigentum verdichtet.
So ein Kollege von mir hat es mal so formuliert, das Eigentum an der Katze geht mit anderen Verantwortlichkeiten einher als das Eigentum an dem Tiger.
Und dann findet man eine Antwort.
Da. 70 Jahre Grundgesetz, Eigentum verpflichtet. Ein Feature von Florian Felix Wey. Es sprachen Bettina Kurt, Maximilian Held und der Autor, Regie Clarisse Gosseis, Technik Christiane Neumann, Redaktion Martin Hartwig.